Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Christusträgerschwestern, dass ich heute hier sein darf. Also vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir haben jetzt seit 2 Jahren das immer wieder geschoben. Ich hatte hier mal einen Termin, dann wurde ich operiert, dann war das nichts, dann kam Corona, dann war es auch nichts. Und jetzt heute klappt das und da freue ich mich. Danke, dass ich hier sein darf und vielen Dank auch, dass Sie jetzt so zahlreich erschienen sind. Danke für Ihr Interesse. Bevor ich mit dem Thema anfange, ganz kurz möchte ich mich vorstellen, dass Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Mein Name ist Ulrike Mbatzlen. Ich bin Krankenschwester, Lehrerin für Pflegeberufe, habe dann in der Wirtschaft gearbeitet, in verschiedenen Bereichen, also Bücher gemacht, mit anderen Worten. Dann habe ich umgesattelt und bin in die Psychologie gegangen, bin systemische Therapeutin, Traumapädagogin, christlich orientierte Traumabegleiterin, bindungsbasierte Beraterin und Therapeutin und Psychotherapeutin. Und das in eigener Praxis eben in Untermülheim. Dann noch kurz etwas zu den Bildrechten. Ich arbeite eben viel mit Bildern und dass eben auch da klar ist, die meisten, die ich verwende, wenn nichts anderes dastehe, sind von Adobe. So, jetzt ist das Thema, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Zu dem Thema oder zu dem, ja, hat Major Thomas ein Buch geschrieben, gleichnamig, Man braucht Gott, um Mensch zu sein, 1975. Major Thomas war im Zweiten Weltkrieg in Deutschland stationiert und hat eben hier auch gesehen, wie die Jugendlichen, wie es denen ging nach dem Zweiten Weltkrieg und wollte dann einen Ort der Versöhnung und Begegnung schaffen und hat dann in England die Fackelträger gegründet und mit dem Zentrum in Capel Hall. Und er war geprägt im Grunde von einem Schlüsselerlebnis. Als er 12 Jahre alt war, hat er Jesus als sein Heiland angenommen und dann hat er ganz viel für Jesus getan. Also hat Jugendarbeit und Predigten und so weiter. Und 7 Jahre später war er am Ende, ausgebrannt. Und er hat gesagt, Gott, das kann doch nicht sein, ich arbeite doch hier für dich. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so ausgebrannt bin. Das geht doch gar nicht. Und da hat Jesus ihm etwas gesagt. Jesus hat gesagt, 7 Jahre lang hast du aufrichtig und ehrlich versucht, dein Leben für mich zu leben. 7 Jahre lang habe ich darauf gewartet, mein Leben durch dich zu leben. Und das ist etwas, das ist die Kernbotschaft, die Major Thomas dann auch gelebt hat. Christus in euch, auch dazu hat er ein Buch geschrieben und begründet auf Galater 5, 48, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und genau das ist es, worum es beim Christsein geht. Im Hauskreis lesen wir auch gerade ein Buch von Major Thomas und da war das letzte Mal dieser Vers Thema, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, 48. Und damit sind wir auch beim Thema, wie Gott sich den Menschen im Grunde genommen gedacht hat. Wenn Sie jetzt sagen, das ist aber doch eine heillose Überforderung, das geht doch überhaupt nicht, dann kann ich Sie sehr gut verstehen. Ich weiß noch, als Jugendliche habe ich versucht, dem gerecht zu werden, oder auch als Kind. Ich komme aus einer christlichen Familie und es war mein Bestreben, wirklich alles so zu machen, wie es sein sollte. Und als junge Frau hatte ich dann die Nase voll. Ich hatte genug von diesem Gott, dem ich das überhaupt nicht recht machen kann. Ich habe mich von ihm verabschiedet und habe gesagt, jetzt mache ich alles so, wie ich das haben will. Aber das Schöne ist ja, dass Gott uns nicht unbedingt loslässt. Und er ist seinen Weg mit mir gegangen und ich habe immer mehr verstehen dürfen, wie Gott sich das gemeint hat mit dem Menschsein und warum er solche Sachen sagt. Ich bin ja Therapeutin, habe ich gerade gesagt, und ich habe das so gemacht, wie ich das in diesen ganzen Weiterbildungen und so gelernt habe. Und irgendwann habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen über eine Therapeutin, die esoterisch ausgerichtet ist. Und das war für mich eigentlich ein Schock, weil das, was sie geschrieben hat, war eigentlich nichts anderes als das, was ich auch mache. Und ich musste mich fragen, worin unterscheide ich mich eigentlich als christlich orientierte Therapeutin von all den anderen Therapeuten? Und dann wurde mir nach und nach klar, dass ich eigentlich gar nicht therapieren kann, wenn ich gar nicht weiß, wofür Gott den Menschen eigentlich geschaffen hat und wie er den geschaffen hat. Und das ist ein bisschen ähnlich, Ich vergleiche das mal mit einer Waschmaschine. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber stellen Sie sich eine Waschmaschine vor, die kaputt ist. Und jetzt kommt ein Reparateur, der noch nie eine Waschmaschine gesehen hat. Der weiß nicht, was das ist. Und dann kann sein, er merkt, boah, da wird das Wasser ganz schön heiß. Dann kann sein, dass er sagt, okay, wahrscheinlich ist das der Fehler. Ich stelle das mal ab, dass es so heiß wird in der Waschmaschine. Oder dann stellt er fest, die Trommel ist ja gar nicht fest. Die dreht sich, wackelt. Dann denkt er, oh, das ist bestimmt auch noch ein Fehler. Ja, die mache ich jetzt fest. So, wie gut wird jetzt die Waschmaschine noch funktionieren? Ne? Und stellen Sie sich vor, die Waschmaschine hätte eine Seele, hätte ein Seelenleben. Und wie würde die sich jetzt fühlen? Also, sie kann gar nicht mehr ihrer Aufgabe gerecht werden. Sie kann gar keine Wäsche mehr waschen. Und ähnlich ist es im Grunde genommen auch mit uns Menschen. Wie fühlt sich ein Mensch, wenn er seiner Lebensaufgabe nicht nachkommen kann? Und wie kann ein Mensch ein zufriedenes Leben leben, wenn er nicht weiß, wie und wofür er geschaffen ist, wenn er den Maßstab nicht kennt? Der Mensch, der sucht und er braucht Sinn. Am 4.5., also erst vor kurzem, stand bei uns im Haller Tagblatt die Aussage, auf die Frage nach der Sinngebung im Leben nannten die Befragten als erstes Familie, Ziele im Leben und Erfolg. Was ist aber, wenn meine Familie scheitert oder ich gar keine erst gründen kann? Was ist, wenn die Ziele im Leben sich nicht verwirklichen lassen und ich keinen Erfolg habe? Ist mein Leben dann sinnlos? Das wäre fatal, das wäre schlimm, aber viele leben so. Wenn das aber jetzt nicht der Sinn des Lebens ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn der Sinn des Lebens? Auch darauf gibt Major Thomas eine Antwort und vielleicht ein bisschen anders, als Sie das erwarten würden. Gott hat uns zu dem Zweck erschaffen, sein Wesen zu offenbaren. In christlichen Kreisen wird zurzeit immer wieder die Liebe Gottes betont. Also auch in vielen Gottesdiensten höre ich ganz viel von der Liebe Gottes, aber auch sehr wenig von dem, was unsere Aufgabe ist. Dass Gott uns nicht nur geschaffen hat, um uns lieb zu haben, um Beziehung mit uns zu haben, ja, das möchte er, aber er hat uns auch eine Aufgabe gegeben. Und die Logik ist, wenn wir zu dem Zweck geschaffen wurden, Gottes Wesen zu offenbaren und Gott vollkommen ist, ja, dann ist es unsere Aufgabe, ebenfalls vollkommen zu sein. Und das ist keine Aufgabe, die Gott uns jetzt genannt hat, um sie mal anzupeilen, so nach dem Motto, Hauptsache ihr wisst eine Richtung, in die Richtung soll es gehen. Wenn Gott uns etwas sagt, dann meint er das immer genau so, wie er es sagt. Und früher hätte ich mich dagegen sehr aufgelehnt. Ich wollte Freiheit. Ich wollte nicht mehr, dass Gott mir irgendwas sagt. Ich wollte auch nicht, dass meine Eltern mir was sagen. Ich wollte einfach frei sein von all dem, was gesagt wird, Gehorsam und so weiter. Und ich musste aber hinterher feststellen, nachdem ich mich von Gott losgesagt habe, nachdem ich mich von meinen Eltern losgesagt habe, dass das mit der Freiheit im Grunde gar nicht so weit her war. Ja, ich habe Karriere gemacht, ich war erfolgreich in der Wirtschaft, ich hatte ein dickes Auto, ich habe nur Designerklamotten getragen. Aber war ich dadurch frei? Ehrlich gesagt, von Freiheit war da nicht die Spur. Es gab immer Menschen, die noch mehr hatten als ich, also brauchte ich noch mehr. Ja, also Freiheit war das nicht. Und das Spannende, wir Menschen suchen die Abhängigkeit. Es geht gar nicht anders. Denn wir Menschen sind zur Abhängigkeit und zur Bindung geschaffen. Ich erkläre Ihnen das später auch nochmal viel genauer. Und jetzt kommt etwas, was erstmal gar nicht unter einen Hut zu scheinen geht. Wir suchen nämlich auch die Freiheit, denn wir sind auch zur Freiheit geschaffen. Jetzt kann man sich fragen, wie passt das überhaupt zusammen? Und das will ich Ihnen gern sagen. Wir sind geschaffen zur Freiheit durch die Abhängigkeit von Gott. Und so steht es ja auch in der Bibel, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Diese Freiheit, die haben wir nur durch die Abhängigkeit von Gott. Unser Gehirn ist ein Bindungsorgan. So hat uns Gott geschaffen. Und wenn wir uns nicht an ihn binden, dann binden wir uns an andere Sachen. Wir binden uns an Menschen, wir binden uns an Anerkennung, an Events, an Alkohol, an viele Dinge können wir uns binden. Wenn wir aber leben, wie Gott sich den Menschen gedacht hat, dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Wir können Herausforderungen furchtlos angehen. Wir können viel entspannter leben. Es ist auch gar nicht mehr so wichtig, was andere über uns sagen und denken. Das ist Freiheit. Und hier können wir zum Beispiel von den Christen im Nahen Osten sehr viel lernen. Ich bin dankbar für die Bücher von Open Doors, da immer wieder zu hören, was die Christen dort erleben. Und ja, im Grunde genommen ja auch für uns beten, für uns Christen hier im Westen. Und ich möchte Ihnen jetzt auch gern erklären, wie Gott sich das gedacht hat und wie das zusammenpasst mit Freiheit und Abhängigkeit. Und nehmen Sie im Grunde jetzt auf einen Weg mit, den ich in vielen Jahren gegangen bin und habe versucht, das eben in ein Modell aufzuzeigen. Normalerweise entwickle ich das oft am Flipchart bei mir in der Praxis. Der ist jetzt nicht hier und deswegen habe ich das jetzt aber am Flipchart gemacht, abfotografiert, sodass Sie sehen können. Zum Teil ist es leider nicht ganz scharf, aber ich glaube, das kann man lesen. Und ich erkläre es auch immer wieder. Und letztendlich geht es dabei immer wieder um die Frage, wer führt Regie? Wir haben alle so eine Art Chefsessel in uns und es geht um die Frage, wer führt Regie? Wer entscheidet in Ihrem Leben oder über Ihr Leben? Werden Sie gelebt oder leben Sie? Und jetzt sehen Sie hier das Modell. Ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich von der Seite, aber ich hoffe, es geht. Sie sehen hier im Grunde den Kopf von oben. Das hier soll die Nase sein. Und Sie sehen hier die Beschriftung Gehirn, Körpergedächtnis und hier stehen Zahlen 1 bis 5 und 95 bis 99%. Das Spannende ist, das hier ist der Bereich, aus dem der Mensch aus seinem Bewusstsein handelt. Nur zu 1 bis 5% handelt der Mensch aus seinem Bewusstsein. Das ist für viele eine erschreckende Zahl. Wir denken meistens, wir machen sehr, sehr, sehr viel mehr bewusst. Und die Zahl kann sich verändern. Wenn wir achtsam mit uns umgehen, bewusst leben, können sich die Zahlen auch verschieben. Aber wenn wir einfach mal so in den Tag leben, in die Welt hineinleben, dann ist es ungefähr so bei der Größenverordnung. Jetzt kann man sich sagen, hat Gott einen Fehler gemacht, dass das Unbewusste so groß ist. Und gut, wir wissen alle, Gott macht keinen Fehler und hat auch da keinen Fehler gemacht. Sie können sich vorstellen, wenn ein Kind zum Beispiel sprechen lernt, dann muss es erstmal richtig viel üben. Ne? Also artikulieren und so weiter. Und das dauert, bis es nachher einen Satz rauskriegt. Und die sind alle ganz glücklich, wenn es dann Mama und Papa sagt. Und stellen Sie sich vor, ich würde das jetzt hier auch weiter so machen müssen. Dieser Vortrag, der würde, ich weiß gar nicht, wie lange dauern. Ja? Also irgendwann geht das, was ich eingeübt habe, sozusagen ins Unbewusste. Und das Gehirn sagt, okay, ich habe verstanden, wie Reden geht und ab jetzt stelle ich dir das immer unbewusst zur Verfügung. Du musst das nicht mehr bewusst machen. Jetzt kann ich laufen, ich kann sie angucken und ich kann reden dabei. Ebenso ist es dann eben auch mit anderen Dingen. Stellen Sie sich vor, Eltern haben ein erstes Kind und dann kommt irgendwann das zweite Kind und meinetwegen dieses zweite Kind ist behindert oder krank. So, die Eltern werden sich jetzt sehr intensiv um dieses zweite Kind kümmern. Und Sie merken, es geht hier auch nie um Schuld von Eltern, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil diese Eltern müssen sich um dieses Kind kümmern. Und jetzt kann es aber sein, oder jetzt wird es so sein, dass man sich um das erste Kind ein bisschen weniger kümmern kann. Die Folge ist, dass das Gehirn dieses Kindes etwas lernt. Nicht bewusst und auch nicht, weil es das will, sondern das Gehirn dieses Kindes lernt, ich bin nicht so wichtig. Das zweite Kind ist wichtiger. Und dann können solche Interpretationen kommen, ich bin ihm unwichtig, vielleicht auch, ich bin falsch. Würde das jetzt nur einmal im Leben passieren, wäre das für das Gehirn jetzt nicht weit davon, also nicht sehr relevant. In der Regel gibt es sowas aber häufiger, solche Situationen. Und dann verfestigt sich das in unserem Gehirn und es wird sozusagen so eine Tatsache. Wenn das Gehirn jetzt sagt, okay, ich bin falsch, oder mir sagt, du bist falsch, dann hat es eine Konsequenz, nämlich als nächstes kommt das Schamgefühl. Scham tritt immer dann auf, wenn ich nicht so bin, wie ich sein sollte, beziehungsweise wie ich sein möchte, wie ich möchte, dass andere mich sehen. Und das nächste ist, dass unser Gehirn eine ganz wesentliche Aufgabe hat, nämlich unser Überleben zu sichern. Und unser Gehirn weiß, wenn ich nicht gut versorgt werde sozusagen, wenn ich falsch bin, dann ist die Gefahr groß, dass ich jetzt von meinen Eltern nicht mehr versorgt werde. Ja, also ich bin ja falsch, die haben sicher was anderes erwartet. Also kommt jetzt auch Angst ins Leben des Menschen. Und nun passiert etwas mit unserem Gehirn. Unser Gehirn versucht immer, Probleme zu lösen. Und als Kind haben wir in der Regel noch nicht sehr viel Bewältigungsstrategien. Wir können also unserem Gehirn dabei nicht sehr viel helfen. Und unser Gehirn sagt nämlich, okay, wenn das Problem das ist, dass du nicht richtig bist, und da die Gefahr besteht eben, dass du nicht versorgt wirst, was mit dem Überleben des Menschen nicht vereinbar ist, dann solltest du jetzt alles tun, um perfekt zu sein. Weil, wenn du perfekt bist, nach außen, dann sieht ja keiner, dass du falsch bist. Das ist so die Logik des Gehirns. Unser Gehirn ist immer sehr, sehr logisch. Und das Ganze führt jetzt erstmal zu Stress. Weil in uns angelegt ist, dass wir wissen, nein, wir sind nicht perfekt. Wir Menschen sind nicht perfekt. Wenn ich jetzt immer nur perfekt nach außen auftreten soll, dann ist das ganz schön anstrengend. Und es kann auch in die Hose gehen. Und das ist Stress. Dann geht's weiter. Jetzt kommt nämlich das Thema Kontrolle. Das heißt, wenn ich perfekt sein muss und jetzt kommt irgendwas Spontanes, dann ist das ganz schön gefährlich. Ja, spontan. Wenn ich jetzt hier spontan hätte die Rede halten sollen oder Vortrag, die Gefahr, dass ich die Sache nicht so gut rüberbringe oder hängen bleibe oder sonst was, wäre nochmal viel größer, als wenn ich mich vorbereite. Also kommt jetzt das Thema Kontrolle ins Leben und das führt wieder zu weiteren Dynamiken. Nämlich, wenn ich alles kontrollieren möchte und alles perfekt machen möchte, dann werde ich auch sowas merken wie Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ich schaffe das nämlich gar nicht. Ich kann das gar nicht alles perfekt machen. Und wenn sich die Umstände nicht ändern, dann werde ich irgendwann auch wütend und aggressiv. Also Aggression kommt immer aus der Hilflosigkeit heraus. Wenn die nicht sozusagen einen Weg findet, dass das gelöst wird, sich das immer weiter steigert, dann kommt erstmal verbale Aggression und irgendwann kommt auch das Körperliche. Und sowas passiert alles, ohne dass ein Kind das merkt. Unser Gehirn arbeitet sozusagen im Unbewussten. Und das Ganze ist immer noch nicht vorbei, weil jetzt kommt auch noch das Gefühl, Opfer der Umstände zu sein. Keiner sieht mich, keiner mag mich, ich bin hier hilflos ausgeliefert in dieser Welt. Und es geht immer weiter. Als nächstes kommt dieses Gefühl, ich bin nichts wert. Keiner sieht mich, keiner nimmt mich ernst, ich werde nicht gesehen. Was ich sage, scheint ja auch nicht so sehr wichtig zu sein. Also mit dem Selbstwertgefühl wird es dann auch schon ein bisschen schwierig. Das nächste, das Ganze erhöht jetzt den Stress wiederum. Ja, wenn ich keinen Wert habe, wenn andere nicht auf mich hören, ist das sehr gefährlich. Und wie gesagt, das Ziel des Gehirns ist immer, unser Überleben zu sichern. Also geht es jetzt weiter. Jetzt kommen auch hier die körperlichen Symptome wie Schmerzen, Verspannungen, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Und was auch noch hineinspielt, sind Glaubenssätze, Werte, Prägung. Du bist ja nur ein Mädchen, Chemie kannst du sowieso nicht, dein Bruder ist sowieso immer besser. Und all das, ist für unser Gehirn eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die es auch ein Stück weit zementiert, weil aus dem Ganzen, was unser Gehirn lernt, von uns immer noch unbemerkt, entwickelt das Gehirn ein Selbstbild. Ein Selbstbild ist nichts anderes als das, was sozusagen das Gehirn erlebt hat und daraus ein Resümee zieht, so bist du. Das Gehirn sagt nicht, die Mutter war beschäftigt mit dem zweiten Kind, das hatte eben keine Zeit, das sagt unser Gehirn nicht. Unser Gehirn sagt, wenn man dich behandelt, als wenn du nichts wert bist, dann bist du nichts wert. Und dann kommt unser Selbstwertgefühl und unser Selbstbild, unser vermeintlich wahres Selbst, wir meinen, dass wir so sind, Und das ist sozusagen dann unsere Wahrheit. Was jetzt dazu kommt, ist, wenn, also jetzt kommen solche Glaubenssätze eben auch diese Interpretation, du bist nicht wertvoll, du bist hilflos ausgeliefert, du musst dich schützen. Das heißt, auf der einen Seite fährt das Gehirn überall Sensoren aus. Ich muss überall gucken, wo ist Gefahr, was wollen die anderen, ich muss ja perfekt sein. Also ich bin sehr nach außen gerichtet, auf der einen Seite. Dieses nach außen gerichtet sein dient aber nicht dazu, dem anderen im Grunde genommen zu helfen, sondern es dient dazu, selber gut klarzukommen, das alles zu registrieren, die Gefahren, und darauf zu reagieren. Und dem Gehirn, dem ist nur wichtig, dass sozusagen der eigene Mensch überlebt. Der andere Mensch ist unserem Gehirn ziemlich egal. Es hat die Aufgabe, unser eigenes Leben zu sichern. Und das führt dazu, dass wir letztendlich, wenn wir hier auf dieser Seite sind, uns sehr egoistisch verhalten, Selbstsucht, Narzissmus kommen genau aus dieser Seite her. Und das Ganze wirkt in uns. Und in der Regel machen wir uns das nicht bewusst. Es kann sein, dass wir irgendwann mal Probleme haben und dann zum Psychotherapeuten gehen, wo man dann Dinge bespricht und wo dann eben genau auch nochmal aufgezeigt wird und darüber gesprochen wird, dieses Selbstbild, die vermeintliche Identität, wo kommt die her? Das ist also nur die Summe bisheriger Erfahrungen, Interpretationen und Problemlösungsversuche. Und wir meinen, das zu sein. Aber wir sind es Gott sei Dank nicht. Es gibt die andere Seite, die ich hier auch aufgezeigt habe. Das ist das wahre Selbst. Das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ein anderer Begriff dafür ist die Seele. Jetzt gibt es immer wieder Fragen, oder wenn sie sich also auch auf Kongressen mit Neurowissenschaftlern, und da kommt immer diese spannende Frage, gibt es die Seele überhaupt? Ich weiß noch, als ich mit dem ersten Neurowissenschaftler darüber gesprochen habe und der mich da ausgelacht hat und sagte, ach Frau Watzlen, wie naiv sind Sie denn? Ich habe ganz viele Gehirne obduziert und glauben Sie, ich hätte irgendwo nur den Sitz einer Seele gefunden. Eine Seele gibt es nicht. Und vor, ich glaube jetzt 4 Jahren ungefähr, war ich auf einem Kongress in Heidelberg, wo auch Joachim Bauer da war, es auch ein ganz bekannter Neurowissenschaftler, der erzählte eben, dass er gerade daran forscht, an der Hypothese sozusagen, dass unsere Seele im präfrontalen Kortex sitzt. Der präfrontale Kortex sitzt hier oben und ist zuständig für Wille und Verstand. Und er legt dann immer wieder Studenten sozusagen ins MRT, um zu schauen bei bestimmten Dingen, ob jetzt genau dieser Bereich anspricht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch die Seele nicht gefunden haben wird. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal gefragt. Und wir wissen, wir Christen wissen, wo unsere Seele herkommt. Es steht in der Bibel. Und die Bibel gibt uns übrigens enorm viele Antworten. Nur viele Wissenschaftler wollen das eben nicht annehmen und sagen, wir müssen irgendwo eigene Antworten finden. Aber die Bibel gibt uns Antworten. Und übrigens, sie deckt sich in der Regel immer mit dem, was die Wissenschaft auch wirklich entdeckt an Fakten. Wo es nicht gedeckt ist, ist die Interpretation. Die ist dann sehr anders. Aber die Fakten, die stimmen meistens. Oder die stimmen. Ne, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also der ganze Mensch ist Seele. In unserem ganzen Körper ist auch die Seele. Und die Seele ist von Gott eingehaucht. Und genau das ist auch wichtig, weil das im Grunde genommen auch unsere Identität ist. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind wertvoll. Gott hat uns Würde gegeben. Würde ist ein anderer Begriff für Majestät. Deswegen habe ich so das Krönchen darüber gemalt. Und ich werde immer wieder gefragt, warum ich schreibe Gott Jesus. Und ich möchte das gern erklären, weil das heute nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist, nicht allein Gott zu sagen, weil da sehr Unterschiedliches drunter verstanden wird. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und er sagt, ich und der Vater sind eins. Unser Gott heißt Jesus. Und deswegen schreibe ich oft eben auch Gott und Jesus, um das klar zu machen. Ich meine nicht irgendeinen Gott, sondern ich meine genau den Gott der Bibel, der auch Jesus heißt, weil Gott und der Vater, also Gott Vater und Jesus eins sind. Jetzt geht's immer noch weiter. Die Seele, die hat nämlich auch eine Aufgabe. Das Gehirn hat die Aufgabe, das Überleben zu sichern. Und unserem Gehirn ist die Lebensqualität ziemlich wurscht. Hauptsache, das Überleben ist gesichert. Egal, wie es Ihnen geht, ob Sie depressiv sind, ob es Ihnen ganz schlecht geht, Ihrem Gehirn ist das egal. Es sagt, Hauptsache, du lebst. Ich habe doch alles richtig gemacht. Wir haben die andere Seite, die Seele, und die ist für die Lebensqualität zuständig. Die Seele möchte, von Gott auch geschaffen ist, dass es uns gut geht. Und damit es uns gut geht, hat Gott uns auch so geschaffen, dass es einen Dreiklang bedarf. Wir kennen den alle, auch aus der Bibel. Das eine ist der Selbstrespekt. Ich möchte hier nicht Selbstliebe sagen, weil das dann oft falsch verstanden wird. Aber Selbstrespekt brauchen wir. Wir brauchen die Nächstenliebe und wir brauchen die Gottesliebe. Das Spannende ist, uns Menschen kann es nicht gut gehen, wenn wir nur an uns denken. Thema Selbstverwirklichung. Es wird uns dabei nicht gut gehen, weil unsere Seele darauf angelegt ist, dass es auch unserem Nächsten gut geht und wir auch Gott brauchen. Und hier fängt es schon an, sich zu unterscheiden zwischen den klassischen Psychotherapien und dem sozusagen, wie es im Grunde genommen auch noch Gott gedacht hat. Bis hierher würden auch nichtgläubige Therapeuten mitgehen. Und das Spannende ist, man kann hier auch sehr, sehr viel machen. Also unser Gehirn ist phänomenal, auch es will immer lernen, aber es hat eben auch Grenzen. Aber das ist so wichtig. Es kann uns nur gut gehen in diesem Dreiklang. Also allein Selbstverwirklichung, ich war mal ziemlich geschockt, ich hatte Ihnen ja gesagt, ich habe ein bisschen anders angefangen. Und als eine Frau kam, irgendwann eine Klientin und sagte nach vielen Jahren von Watzlen, ich habe jetzt verstanden, was gemeint ist, ich habe mich von meinem Mann getrennt, jetzt bin ich glücklich und ich habe innerlich so einen Schreck gekriegt, weil genau das wollte ich nicht. Und deswegen auch dieses immer weiter denken, das kann Gott so auch nicht gemeint haben. So, wir haben jetzt sozusagen hier zwei Pole und die Frage ist, wir haben alle hier Wille und Verstand, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, das im präfrontalen Kortex im Gehirn, da wird Regie geführt und die Frage ist, wer aktiviert jetzt im Grunde genommen unseren Willen und unseren Verstand? Also mit anderen Worten nochmal die Frage, wer sitzt jetzt auf dem Chefsessel, sitzt da das vermeintlich wahre Selbst, also unser Selbstbild? Oder sitzt da unser wahres Selbst, die Seele, der Mensch, so wie sich Gott es gedacht hat? Und das ist eine ganz spannende Frage. Weil wenn das wahre Selbst da sitzt, dann ist es auch etwas, wo wir sowas wie Lebensfreude, Zufriedenheit, inneren Frieden spüren können. Wenn das vermeintlich wahre Selbst da sitzt, werden wir keine Freude spüren und im Grunde genommen an unserem eigentlichen Leben vorbeigehen. Und das fühlt sich nie gut an. Wir leben ein Leben, das uns gar nicht entspricht. Spannenderweise tun wir aber in der Regel genau das. Wir gucken nicht darauf, wer wir sind, wen Gott geschaffen hat, sondern wir gucken, was sagen die anderen, wir haben Angst und so weiter. Und warum das so ist, das möchte ich Ihnen jetzt auch gern weiter erklären mit dem Modell. Das hat was damit zu tun, dass es einen Teufel gibt, den Engel des Lichts, er hat viele Begriffe. Und Sie kennen die Geschichte aus der Bibel. In Jesaja 14 erfahren wir mehr über ihn. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Doch hinunter ins Totenreich fährst du, in die tiefste Grube. Und ich will das jetzt nicht alles vorlesen, aber Hesekiel 28 ist mega spannend. Ich habe das, glaube ich, zuvor noch nie so bewusst gelesen. Und da steht, wie weise, wie reich und wie schön der Teufel war. Das war der Allerschönste, der war mit Perlen, mit Edelsteinen behängt. Der war wirklich, also das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber genau das ist ihm zu Kopf gestiegen. Und ich glaube, wir kennen das auch alle. wenn wir was haben, ich habe es vorhin auch erwähnt, es reicht nicht, wir wollen mehr. Und wir wissen, wo das jetzt herkommt. Aber es gibt viele Menschen, das lerne ich auch in der Praxis immer wieder, oder erfahre ich immer wieder in der Praxis, die sagen, ich glaube an Gott, aber an einen Teufel, an die Existenz eines Teufels glaube ich nicht. Und das hat mich auch ziemlich beschäftigt. Und ich habe aber letzten Sonntag auch nochmal eine Antwort darauf gehört. Ich hatte auch eine für mich, aber ich war sehr froh, das auch nochmal von anderer Seite zu hören. Da hat der Herbert Katzner in der St. Martini-Gemeinde in Bremen gepredigt. Das ist die Gemeinde, wo Olaf Latzel predigt. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, der jetzt gerade auch in einem Berufungsverfahren ist. Also Herbert Katzner, der hat gesagt, wer Jesus nicht kennt, ist blind für die Existenz des Teufels. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn man eine Gefahr nicht erkennt. Stellen Sie sich vor, Sie laufen im Winter in den Bergen. Ich habe das einmal gemacht. Und es gibt Gletscherspalten. Wenn Sie wissen, es gibt eine Gletscherspalte, dann können Sie sich darauf vorbereiten. Sie wissen genau, an der Stelle müssen Sie jetzt aufpassen. Wenn Sie das nicht wissen und der Schnee hängt drüber, dann kann es ganz, ganz schnell lebensgefährlich werden. Wenn wir Gefahren nicht sehen, ist das was sehr, sehr Gefährliches. Und der Teufel freut sich darüber, wenn wir das nicht sehen, dass es ihn gibt. Und jetzt hat auch C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Dienstanweisung für einen Unterteufel, ist schon ein bisschen älter. Er schreibt in seinem Buch, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine Irrtum ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere Irrtum besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Zurück zur Bibel, auch zurück zu dem Modell. Was ist passiert? Der Teufel, der wollte eben sein wie Gott. Er war reich, er war schön, er wollte mehr. Und da sagte Gott nein. Und er verbannte ihn aus dem Himmel und der Teufel sang nach Rache. Seither will er sich an Gott rächen. Das Problem ist aber, er ist hierarchisch ja auch nicht auf einer Ebene mit Gott, das wissen Sie. Oder ich hoffe, dass Sie es wissen. Ich hatte einmal eine Klientin, die sehr esoterisch angehaucht war, die mir sagte, sie ist jetzt ganz erstaunt, sie dachte immer, der Teufel würde über Gott stehen. Also der Teufel steht hierarchisch unter Gott, er ist auf der Ebene eines Erzengels sozusagen anzusiedeln. Und der Teufel will sich zwar an Gott rächen, aber er wird es nicht schaffen. Und dann macht er eben das, was wir auch aus dem Fernsehen immer wieder hören. Wenn einer zum Beispiel einem Banker schaden will oder einem Politiker, die sind richtig gut geschützt in der Regel. Ja, aber wenn ich an die Kinder gehe oder an die Ehefrau, die kriege ich oftmals doch. Und so macht es der Teufel auch. Er weiß, er kann sozusagen an Gott selbst nicht ran. Das schafft er nicht. Aber er weiß, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Er weiß, dass Gott uns geschaffen hat, um in Beziehung mit uns zu leben. Er weiß natürlich auch von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, nämlich sein Wesen zu offenbaren, damit immer mehr Menschen zu Gott finden. Und das will der Teufel nicht. Und hier weiß er auch, wenn er den Menschen kriegt, dass der sich abwendet von Gott, dann schadet er Gott, dann weiß er, dass Gott traurig ist, dass Gott weint, dass Gott leidet. Und genau das macht der Teufel. Ganz konkret geht es immer um Lügen. Sie kennen das, sollte Gott gesagt haben, du brauchst nicht den Gott, der will gar nicht dein Glück. Ja? Oder wenn dann, wenn das ist, dann erst wirst du glücklich. Mach erst das, dann kannst du Gott immer noch dienen. Also der Teufel hat so seine Maschen, die wir im Grunde genommen ja auch schon aus dem Garten Eden kennen. Es geht also darum, hier steht der Teufel, also wie gesagt, er kommt nicht an Gott ran, aber an den Menschen und er nutzt diese ganze Seite. Gott, also der Teufel macht die Seite nicht, das ist mir ganz wichtig, wir Menschen sind schon von Gott geschaffen. Aber der Teufel nutzt diese Seite, er kennt uns sehr, sehr genau, unsere Schwachpunkte und weiß genau, in welcher Situation er schön an was andockt und zum Klingen bringt. Ich habe gesagt, letztendlich geht es im Teufel aber darum, Gott zu schaden. Und nun ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Hier steht es mit Abhängigkeit. Gott hat sich den Menschen so gedacht, dass er in Abhängigkeit zu ihm lebt. Nur aus dieser Abhängigkeit heraus ist der Mensch Ebenbild Gottes. Mit dem Sündenfall hat der Mensch sich verabschiedet, abhängig sein zu wollen von Gott. Und seither ist er nicht mehr das Ebenbild Gottes. Ebenbild Gottes sind wir nur in der Abhängigkeit von Gott. Und ich habe gesagt, Gott hat uns, das habe ich am Anfang gesagt, zur Abhängigkeit, zur Bindung geschaffen. Das übrigens wird Ihnen jeder nichtchristliche Neurowissenschaftler bestätigen. Der Mensch ist zur Bindung geschaffen. Gott hat den Menschen, das Gehirn, so geschaffen, damit wir uns an ihn binden. Das ist hochspannend. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht das so aus mit der Abhängigkeit des Menschen, wie Gott sich das gedacht hat? Und es ist ja auch spannend, ja, Gott hat uns im Grunde genommen, oder spannend ist mal, das Leben Jesu zu beobachten oder zu verfolgen, weil Jesus ist genau auch dafür gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott sich das mit der Abhängigkeit gedacht hat, des Menschen an ihn. So war das ursprünglich gedacht, was im Garten Eden dann eben anders lief. Auch hier ein Text von Major Thomas. Und ich finde das wichtig in der heutigen Zeit, gerade wenn wir mal beobachten, was Kirchen und so weiter tun. Jesus Christus hatte es abgelehnt, sich den allgemeinen Bedürfnissen seiner Zeit und seiner Generation verpflichtet zu fühlen. Ebenso wenig war er der politischen Situation Palästinas verpflichtet. Oder aber der Befreiung der jüdischen Nation von dem römischen Joch. Er fühlte sich weder den sozialen Problemen seiner Zeit verpflichtet, noch trat er für irgendeine Partei ein. Er würde sich auch heute nicht, es wurde 75 geschrieben, für den Westen gegen den Osten einsetzen oder umgekehrt. Als ob die eine Seite nicht genau so schlimm wäre wie die andere. Ja, Christus fühlte sich nicht einmal der Not einer verlorenen Welt verpflichtet. Er stand zwar all diesen Fragen und Problemen nicht gleichgültig und unberührt gegenüber, aber als vollkommener Mensch war er nur seinem Vater verpflichtet. Nur für das, wozu sich der Vater in ihm verpflichtet hatte, und zwar ausschließlich. Also Jesus hatte sich nur dem Vater gegenüber verpflichtet. Und so ist es bei uns heute auch. Das Entscheidende ist, was will unser Vater? Nicht, wo ist die Not in dieser Welt? Und wir können davon ausgehen, dass Gott, der die Welt geschaffen hat und der den Menschen geschaffen hat, auch nicht möchte, dass der Mensch und des Menschen leiden. Und Jesus hat ja, das wissen Sie auch nicht, die Augen vor der Not verschlossen. Er hat Kranke geheilt, er war für die Menschen da, aber nicht, weil er das entschieden hat oder weil er die Not gesehen hat, sondern weil er von Gott den Auftrag gekriegt hat. Und hätte Gott gesagt, hier nicht, dann hätte er es auch nicht gemacht. Und Jesus hätte sehr viel mehr in der Zeit damals machen können. Ne, die Jünger haben ja auch erwartet, er kommt jetzt und schlägt die Römer sozusagen. Nein, das war gar nicht sein Thema. Sein Thema war, was will Gott? Und so, wie Jesus Gott verpflichtet war, seinem Vater, sind wir es auch. Und Major Thomas gebraucht auch nochmal ein Bild, nämlich wir von der Abhängigkeit her, es ist so wie eine Birne, die leuchten soll, Elektrizität braucht. Wir sehen die Elektrizität nicht, ist auch schwer irgendwie zu erklären, aber eine Birne, die keine Elektrizität hat, brennt nicht. Und so ist es bei uns auch. Ohne Gott, ohne Jesus sind wir eben nicht der Mensch, wie Gott es sich gedacht hat. Wir sind kein Ebenbild Gottes, wir werden nicht Salz in der Suppe sein, wir werden kein Licht auf dem Berg sein. Obwohl wir uns vielleicht ganz viel Mühe geben, das alles zu tun, werden wir es nicht sein. Und jetzt wieder die spannende Frage, die ich auch in der Praxis immer wieder höre. Hat Gott einen Fehler gemacht, als er dem Teufel einen freien Willen gab, also diesem Engel des Lichts? Hat er da einen Fehler gemacht? Er hätte dem doch gar keinen freien Willen geben brauchen, dann hätte es dem Teufel doch gar nicht gegeben. Erstmal logisch. Auf der anderen Seite aber auch nicht. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ihren Mann, ihre Frau, ihre Kinder, Freundin, die sie lieben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Mann müsste Sie lieben. Es gibt gar keine Alternative. Ihre Frau muss Sie lieben. Auch für mich wäre es ein Horror, wenn mein Mann mich lieben müsste. Das Schöne ist ja gerade, dass er mich liebt, obwohl ich meine Ecken und Kanten habe. Das ist doch das Besondere, dass da man trotzdem geliebt wird. Und Gott hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott möchte auch freiwillig von uns geliebt werden. Er möchte nicht von uns geliebt werden, weil wir müssen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Darauf komme ich auch immer wieder zu sprechen. Und um freiwillig geliebt zu werden, musste Gott uns eine Wahl geben. Ohne eine Wahl können wir uns ja nicht entscheiden. Also musste Gott einen Weg ersinnen, dass seine Kinder oder dass die Menschen die Wahl haben. Freie Wahl. Und deswegen hat Gott den Teufel diesen Raum gelassen. Er hätte es verhindern können. Er hätte uns auch zu Marionetten machen können. Aber was ist das für eine Liebe? Gott wusste aber genau, was passiert, dass der Mensch sich von ihm abwenden würde. Und er hätte diesen Plan nie gemacht, wenn der Plan nicht weiterginge. Und ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, was kommt. Er wusste, dass er seinen Sohn würde geben müssen, um den Teufel zu besiegen, um den Menschen zu helfen, wieder die Verbindung zu ihm herzustellen. Und so gibt es das Kreuz. Jesus stellt die Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder her. Er hat den Teufel besiegt. Und was das heißt, das möchte ich Ihnen auch gern vorlesen. Der Hans-Peter Reuer, auch von den Fackelträgern, hat in seinem Buch Dunkler als Finsternis, heller als Licht etwas geschrieben, was mich sehr, sehr berührt. Und oft habe ich am Ende sogar auch Tränen in den Augen. Ich lese es relativ häufig in meiner Praxis vor, wenn wir auf das Thema kommen. Hans-Peter Reuer schreibt: Vor Jahren las ich irgendwo über eine Unterhaltung zwischen Jesus Christus und Satan, die in etwa so verlaufen sein könnte. Eines Tages hatten Satan und Jesus eine Unterhaltung. Satan kam gerade vom Garten Eden zurück. Er war hämisch und prahlerisch und sagte zu Jesus: Ja, ich habe gerade die ganze Welt voller Menschen gefangen. Ich setzte meine Falle und verwendete einen Köder, von dem ich wusste, sie können ihm nicht widerstehen. Ich habe sie alle erwischt. Was wirst du mit ihnen tun? Fragte Jesus. Satan antwortete: Ich werde richtig Spaß haben mit denen. Ich werde sie lehren, wie man heiratet und sich voneinander scheidet, wie man sich hasst und gegenseitig missbraucht, wie man trinkt und flucht. Ich werde sie lehren, wie man Schusswaffen und Bomben erfindet und sich gegenseitig umbringt. Ich werde so richtig Spaß haben. Und was wirst du tun, wenn du mit ihnen fertig bist? Fragte Jesus. Ich werde sie töten, tönte Satan stolz. Wie viel möchtest du für diese Menschen? Fragte Jesus. Nein, vergiss es, antwortete Satan. Sie sind zu nichts gut. Sie würden dich sowieso missbrauchen und hassen. Sie würden dich anspucken, dich verfluchen und dich töten. Du möchtest diese Menschen nicht wirklich. Wie viel? Fragte Jesus ein zweites Mal. Satan schaute auf Jesus und sagte höhnisch: Alle deine Tränen und dein ganzes Blut. Jesus sagte: Abgemacht, und er zahlte den Preis. Und jedes Mal kriege ich Gänsehaut, wenn ich dahin komme. Ja, Jesus zahlte den Preis. Aber Sie wissen auch, wir müssen ein Geschenk annehmen. Wir müssen das, was Jesus getan hat, für uns annehmen. Was nützt ein Geschenk, das wir nicht annehmen? Doch was ist, wenn wir jetzt Jesus als Retter angenommen haben? Und jetzt ist die spannende Frage: Leben wir dann jetzt automatisch als Christ? Wenn wir sozusagen vollkommen sein sollen als Christen, ich glaube, dann fällt uns die Antwort sehr, sehr einfach zu sagen: Nee, automatisch lebe ich trotzdem immer noch nicht als Christ. Und da ist es eben gut, dass es hier auch den Geist gibt. Gott hat nicht nur Leib und Seele geschaffen, sondern auch einen Geist. Und den habe ich bewusst auch über den Regiestuhl gesetzt. Auch hier, der Geist kann wieder von zwei Seiten gefüllt werden. Der menschliche Geist, oder sogar drei, den satanischen Geist, auch den gibt es, oder eben vom Heiligen Geist. Und die Frage ist ja immer, der Heilige Geist, wie wirkt denn der eigentlich? Und für mich war das auch immer spannend. Eigentlich bin ich in der Familie groß geworden, sehr pietistisch. Der Heilige Geist war eigentlich nie ein Thema. Und als ich dann davon gehört habe, dachte ich, oh ja, ich setze mich mal hin und sage immer, oh, ich höre mal, Heiliger Geist, was sagst du mir so? Aber ich wusste immer nicht, ist das jetzt mein Gefühl oder ist das tatsächlich der Heilige Geist, der da zu mir spricht? Und heute weiß ich auch, dass das der falsche Weg ist. So spricht der Heilige Geist in der Regel nicht zu uns, zumindest nicht dann, wenn wir eine Bibel haben. Ich habe deswegen auch die Bibel da eingezeigt, weil Bibel und Heiliger Geist sind im Grunde genommen nicht zu trennen. Auch hier sagt Major Thomas wieder was dazu. Das Erste, was der Heilige Geist tut, wenn er am menschlichen Geist zu wirken beginnt, besteht darin, dass er neu die biblischen Maßstäbe von Recht und Unrecht im Gewissen festlegt. Also, es geht um biblische Maßstäbe. Und jetzt ist es aber nicht so, dass der Heilige Geist sozusagen uns, die wir jetzt einfach da sitzen, so berieselt mit den biblischen Maßstäben und auf einmal haben wir die alle intus. Nein, es geht darum, die Bibel zu lesen. Und das, was wir lesen, da hilft uns der Heilige Geist, das umzusetzen. Wenn wir also nicht in der Bibel lesen oder nur sehr wenig, dann hat der Heilige Geist auch nicht so viel umzusetzen. Und wir sind auch leider in einer Generation, da gibt es auch Studien darüber, also viele Jüngere, die lesen nicht mehr in der Bibel, sondern sie hören Musik, christliche Musik, machen Musik, meinen eben, das ist sozusagen der Ersatz. Nein, es ist eben kein Ersatz. Der Heilige Geist und die Bibel sind untrennbar verknüpft. Und deswegen auch hier wieder, das Spannende ist nämlich, wenn wir viel in der Bibel lesen und der Heilige Geist in uns wirkt, dann wirkt der Heilige Geist für uns Menschen so wie bei einem Tier der Instinkt. Also ein Tier muss nicht groß überlegen, sondern intuitiv tut es Dinge. Und je vertrauter wir mit der Bibel sind und der Heilige Geist das in uns bewirkt und umsetzt, desto mehr sozusagen ist es auch für uns wie ein Instinkt. Und es geht eben auch hier wieder um die Frage, wer sitzt auf dem Chairsessel? Ist es der Heilige Geist? Und auch da kann ich Ihnen sagen, dass bei vielen und auch bei mir früher zumindest oder auch heute, je nachdem, um was es sich geht, ganz schön die Post abgeht. Ja? Will ich das tatsächlich, dass der Heilige Geist immer auf meinem Chefsessel sitzt? Boah, dann werde ich ja vielleicht ganz schön fromm. Ja, was sagen dann die anderen? Also ich weiß nicht, ob Sie das in der Zeitung verfolgt haben. Es gab ja die Piratenpartei, glaube ich war das, und die Grünen. Die haben sich beschwert, dass in Stuttgart in den S-Bahnen die Bibelverse plakatiert waren. Sie haben sich da gestört gefühlt und hatten unter anderem als Argument gebracht, und da muss irgendwas vom guten Hirten gestanden haben, wir wollen keine Schafe sein. Ja? Und wir sind keine Schafe. Also da hört man den Stolz, ja, wir sind was Besseres, wir sind das nicht. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Die Frage ist, da gibt man sich jetzt völlig auf, wenn der Heilige Geist sozusagen auf dem Chefsessel sitzt und Sie merken, ich habe viele Bücher von Major Thomas gelesen, es kommt wieder ein Zitat, leider ein bisschen schräg eingescannt. Obwohl der Heilige Geist Einzug gehalten hat in dir und darin in seiner Person sowohl Gott, den Vater, als auch Gott, den Sohn vertritt, wird er doch niemals die Souveränität deines eigenen Willens verletzen. Er wird dich nicht von deiner Entscheidung aus eigener Verantwortung entbinden. Und ich höre auch immer wieder von Klienten, die sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich warte, dass der Heilige Geist sozusagen das jetzt tut. Aber das Dumme ist, diese Menschen können endlos warten. Weil der Heilige Geist tut etwas nicht einfach für uns. Er hilft uns, aber wir müssen Entscheidungen treffen. Deswegen, Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und wir entscheiden immer wieder, wer auf dem Chefsessel sitzt und wer nicht. Und das ist oft sekündlich. Manche meinen, weil ich einmal mein Leben Jesus gegeben habe, müsste doch jetzt immer der Heilige Geist auf meinem Chefsessel sitzen. Nein, wir haben immer noch den freien Willen und Sie merken, es gibt immer wieder einen Machtkampf zwischen den Polen, die ich Ihnen geschildert habe. Und es gilt immer wieder zu entscheiden, die eigene, die vermeintlich wahre Identität loszulassen. Das ist erstmal eine Entscheidung, die sehr, sehr schwer fällt oft. Sich selber loslassen, nicht in seiner Würde, das niemals, aber diese vermeintlich wahre Identität des Opferseins, der Stolz, all diese Dinge, die hineingekommen sind, das loszulassen. Und dann braucht es auch eine Entscheidung, aus unserer wahren Identität herauszuhandeln. Unsere Identität, geliebt von Gott, wertvoll, voller Würde und auch das abhängig von Gott. Es ist im Grunde genommen Gnade, dass wir abhängig sein dürfen von Gott. Also von dem Größten, von dem, den es gibt, der bietet uns an, abhängig zu sein. Wenn es jetzt irgendwo so ein kleiner Hans Wurst wäre, naja, aber Gott, der bietet uns das an. Das macht uns so wertvoll. Und genau, jetzt muss ich kurz überlegen. Und wenn wir das machen, aus unserer wahren Identität handeln, wenn Jesus auf dem Chefsessel sitzt, der Heilige Geist, dann können wir auch Dinge tun, die an sich unmöglich sind. Wir können dann auch Unmögliches vollbringen, auch vollkommen sein. Und es steht auch in der Bibel, er selbst, der dich ruft, vollbringt, wozu er dich berufen hat. Also wir merken, es kommt nicht darauf an, zu meditieren, das können alles gute Dinge sein, Gesänge, Komplimentation, all diese Dinge allein bringen gar nichts. Allein Jesus bringt etwas. Und das Spannende ist, wenn wir nicht aus dieser Abhängigkeit zu Jesus heraus handeln, dann kommt immer etwas, aus dem wir handeln, das ist unser Leistungsdenken. Wir Menschen sind gerade in unserer Gesellschaft, aber insgesamt sind sehr auf Leistung aus. Leistung war aber nie Gottes Absicht für uns Menschen. Das ist ganz spannend. Auch da, wir gehen mal zurück in den Garten Eden. Gott hat die Menschen geschaffen. Wie hat er sie geschaffen? Nackt. Und das war gar kein Thema. Da stand nicht am Anfang, oh, wie furchtbar, sie haben sich schon geschämt oder so. Nein, stand gar nicht da. Gott hat den Menschen nackt geschaffen. Ab wann war das Nacktsein ein Problem? Das Nacktsein war ein Problem nach dem Sündenfall. Da, wo wir uns von Gott abgekehrt haben, wo wir gesagt haben, nee, Gott meint es gar nicht gut mit uns. Ohne Gott bin ich viel glücklicher dran. Und was passierte? Die Menschen merkten, dass sie nackt sind. Und zwar nicht nur körperlich. Sie merkten auf einmal auch, oh, da ist gar nichts in mir. Ich habe gar nichts zu bringen. Und dann kamen die Felle. Dann wollten sie sich bedecken. Ja? Bedecken, das war zum ersten Mal Leistung, die die Menschen gebracht haben. Gott hat uns so nicht geschaffen. Gott hält uns nackt aus. Und wenn wir in der Abhängigkeit von Gott leben, brauchen wir keine Leistung bringen. Wenn wir aber nicht aus dieser Abhängigkeit von Gott leben, brauchen wir Leistung, um in irgendeiner Form was zu sein. Und wie gesagt, wir sind zur Abhängigkeit geschaffen. Wir machen uns abhängig von Leistung. Und das nächste ist, wenn wir diese Leistung bringen, dann kann Gott uns überhaupt nicht segnen. Gott möchte uns aus der ganzen Fülle geben. Aber er kann es nicht, wenn wir uns nicht loslassen, weil wenn er uns jetzt segnen würde, wenn wir in diesem Leistungsmodus sind, dann würden wir uns selber auf die Schulter klopfen. Oder andere würden denken, ja guck, der oder die können das aber gut. Und deswegen kann uns Gott da gar nicht segnen. Wenn es aber um die Ehre Gottes geht, wenn es darum geht, uns loszulassen, da kann Gott uns segnen. Weil es dann darum geht, dass dadurch Gottes Wesen offenbart wird. Das Spannende ist nur, wir müssen uns auch auf die Zusage Gottes einlassen. Sonst wissen wir überhaupt nicht, ob das klappt. Stellen Sie sich auf diesem Bild jetzt diesen Jungen vor, wenn er nicht springen würde. Er wüsste nie, ob der Vater ihn wirklich auffängt. Und je länger er da stehen würde, desto mehr Zweifel hätte er wahrscheinlich auch. Und das ist auch bei Gott so, wir müssen springen. Viele Menschen, auch bei mir in der Praxis, die verstehen alles inzwischen von ihrem Leben, von Aufarbeiten, von Psychotherapie. Aber das Entscheidende, zu springen, das tun sie nicht. Und dazu eine Geschichte von Wilhelm Busch, dem bekannten Evangelisten. Er schreibt, Ich habe in Düsseldorf mal in einer großen Versammlung davon gesprochen, dass Jesus durch Vergebung der Schuld Vergangenheit liquidiert. Als die Versammlung zu Ende war und alles hinausströmt, sehe ich, wie sich ein hochgewachsener, vornehmer Herr durch die hinausströmende Menge nach vorne zu mir durchdrängt. Schließlich steht er ganz aufgeregt vor mir und fragt: Ist es wahr, was Sie gesagt haben, dass es Vergebung der Schuld gibt? Ja, antworte ich, Gott sei Dank, davon lebe ich. Da sagt er: Ich bin Psychiater. Sehen Sie, zu mir kommen viele Menschen mit seelischen Krankheiten. Sie haben Komplexe, aber sie wissen nicht, woran sie leiden. Meist sind es alte Schuldgeschichten, an die sie sich nicht mehr deutlich erinnern können oder wollen. Ich muss lange an ihnen arbeiten, dass ich die alten Geschichten aus dem Unterbewusstsein in das Bewusstsein hebe. Doch dann hört meine Macht auf. Ich kann die alte Schuld wohl ans Tageslicht bringen, die Lüge, den Streit, aber ich habe oft verzweifelt gedacht, wenn ich doch auch die Schuld wegschaffen könnte. Mir geht es manchmal ähnlich, dass ich denke, wenn ich doch nur diesen einen Schritt für meine Klienten machen könnte. Aber ich kann es nicht. Und Gott wird es auch nicht tun, weil er uns den freien Willen gegeben hat. Er verspricht, bei uns zu sein, wenn wir gehen. Aber er nimmt uns die Entscheidung, den Schritt zu machen, nicht ab. Und um dieses Vertrauen zu haben, ist es natürlich wichtig, diese Beziehung zu Gott zu haben. Und das vergleiche ich gern auch mit Paarbeziehungen. Was muss in einer Paarbeziehung sein, damit die stimmt? Beziehungen, die leben davon, oder auch eine Freundschaftsbeziehung, von Nähe und davon, einander zu sehen, einander bewusst wahrzunehmen, sich zuzuhören, miteinander etwas zu erleben, Zeit miteinander zu verbringen, auch einander zu spüren, sich immer besser kennenzulernen und zu vertrauen. Das sind nur einige Punkte aus einer Paar- oder auch einer Freundschaftsbeziehung. Und genau darum geht es auch in der Beziehung zu Gott. Wenn wir eine gute und echte, lebendige Beziehung zu Gott haben wollen, die lebt davon, von Nähe und davon, einander zu sehen. Gott zu sehen, einander bewusst wahrzunehmen, zuzuhören, miteinander etwas zu erleben, sich darauf einzulassen auf Gott, Zeit miteinander zu verbringen, einander zu spüren, sich immer besser kennenzulernen, sich aufeinander zu verlassen und zu vertrauen. Auch das, da können wir uns immer wieder prüfen, wie ist meine Beziehung zu Gott? Was davon mache ich, was davon mache ich nicht? Und jetzt zum Schluss nochmal ein Zitat von Wilhelm Busch. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, Jesus, unser Schicksal. Verstehen Sie, unser Beruf ist es, Kinder Gottes zu werden. Und wenn der moderne Mensch sich nicht dafür interessiert, dann hat er seinen Beruf als Mensch verfehlt. Da hat es gar keinen Sinn, mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Dinge zu reden, die ihn vielleicht interessieren, sondern ich werde nicht aufhören zu sagen, sie fangen erst an, Mensch zu sein, wenn sie Kinder des lebendigen Gottes sind. Damit möchte ich den Vortrag beschließen. Man braucht Gott, um Mensch zu sein, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.